Hallo und herzlich willkommen zum Bliss Body Podcast, dein Podcast für holistische Sexualität. Dieser Podcast ist für Frauen und Menschen, die ein neues Paradigma in der Sexualität erfahren wollen, auf körperlicher, emotionaler und spiritueller Ebene. Mein Name ist Jasmin, ich bin holistische Sexualitätscoachin und auch Tantra-Studierende. Sei herzlich willkommen. Die heutige Podcast-Folge heißt Schlüssel der Ekstase, die tantrischen Lehren zu tieferem Bliss. Und diese Podcast-Folge ist für dich, wenn du dich für mehr Ekstase interessierst, was das heißt und ja, was Öffnungen dahin sein können. In diesem Podcast spreche ich über den tantrischen Blick auf Ekstase und ich will vorausschicken, dass Ekstase ein ganz, ganz tiefer Wiedererkennungszustand ist, also ein mystischer Zustand, und es deswegen vergebliche Liebesmühe ist, den irgendwie zu versuchen, in Worte zu beschreiben. Aber es gibt Vorstufen. Und ja, dieses Parfüm, dieses tiefen Bliss, das wir im Leben und im Alltag erleben können und die kleine Türen sein können für dieses tiefere Wiedererkennen. Also entschuldige deswegen, wenn du hier nicht die perfekte Definition von Ekstase bekommst oder wie sich das jetzt genau anfühlt. Das hier ist eine Einladung an dich, diese Frage selbst zu stellen und selbst zu erfahren, was es für dich bedeutet. Und ich kann in diesem Podcast dir ein paar Fingerzeiger geben, die ich auch von meinen Lehrern bekommen habe auf diesem tantrischen Weg, in diesem tantrischen Studium und mit denen ich selber arbeite. Also erstmal, was ist diese Ekstase? Sehr viele, weil ja viele denken, Tantra, da geht es um Sexualität und denken bei Ekstase, das muss irgendwie ein orgasmisches Erlebnis sein. Und das stimmt auch in einer Art und Weise, weil es ist nicht so, dass Ekstase Orgasmus ist, sondern Orgasmus ist Ekstase. Also auch hier die Tantriker, die eben auch Sexualität nutzen in der spirituellen Praxis, die haben dieses Verständnis, dass dieser orgasmische Moment, dieser bewusstseinsverändernde Moment, den viele ja nur sehr kurz erleben, aber dass wir den sozusagen verlängern können mit bestimmten Methoden und dass dieser eben dieser sonst normalerweise sehr kurze Moment, wo dieser Moment, in dem der Verstand stehen bleibt und einfach nichts mehr anderes existiert, dass der einen Blick auf unser wahres Wesen freigibt, die nämlich Ekstase ist. Also wenn wir den Tantrikern glauben oder den Yogis, dann ist die Natur des allumfassenden Bewusstseins, Sat-Chit-Ananda, Existenz, Bewusstsein, Bliss. Und durch eine spirituelle Praxis können wir uns diesen Bliss, dieser Ekstase öffnen. Also in der tantrischen Perspektive ist das Erleben von Ekstase ein Zustand des Wiedererkennens, ein Verbundensein, ein Einssein mit deiner Essenz. Und dieses Parfüm, diese Essenz umgibt uns jeden Tag, fein und subtil, in unserem ganzen Leben. Und das ist das Besondere im Tantra, da lernen wir, dass jeder Aspekt des Menschseins eben ein Portal für dieses Wiedererkennen sein kann. Und wir können unsere Wahrnehmung schärfen, dieses Parfüm, das Bliss der Ekstase, der Glückseligkeit, mehr und mehr wahrzunehmen, zurückzuverfolgen zur Quelle, zum Brunnen, die unsere Essenz ist. Im Vijnana Bhairava Tantra, das ist eine tantrische Schrift aus dem 8. und 9. Jahrhundert, aus dem kaschmirischen Shivaismus, da werden 112 Meditationen in Form von Sutren, das ja, wie kleine Gedichte aufgezeigt. Und jede dieser 112 Meditationen ist eine Möglichkeit, sich zu öffnen, diesem tieferen Erkennen, die eben auch mit dieser Ekstase verbunden ist. Es ist noch mehr als Ekstase tatsächlich, aber das ist nicht Thema des Podcasts jetzt. Und ich glaube, ich würde mir auch schwer tun, das in Worte zu fassen. Aber es gibt eben auf dem spirituellen Weg, das Tantra, gibt es diese Meditationen, die uns den Weg dorthin zeigen können, aber letztendlich, was immer auch sehr wichtig ist, dass wir die Meditation nicht mit dem Ziel verwechseln. Also es gibt diese berühmte Analogie, dass wenn mich jemand fragt, wo ist der Mond und ich mit dem Finger auf den Mond zeige, dass man eben nicht auf den Finger schauen soll, sondern eben zum Mond. Und so ist es wie mit den Meditationen. Das sind Methoden, die uns den Weg zeigen, wie Wegweiser zurück zu unserem Sein zu kommen. Und in diesem Vijnana Bhairava Tantra gibt es 112 Meditationen und darunter zum Beispiel finden wir eine Meditation, wo wir durch den bewussten Genuss von Essen uns in diesen tieferen Bliss, in diesen tieferen Genuss, in diese tiefere Ekstase öffnen kann oder durch Berührung tiefer sinken können oder auch das Portal der sexuellen Lust nutzen, um diese mystischen Einblicke zu erhalten. Wenn wir also den Tantrikern glauben, dann ist Ekstase, wer wir sind in unserer Essenz. Und so gesehen ist es unser Geburtsrecht, Ekstase zu erleben. Oder wie meine Tantra-Lehrerin sagt, Sarita, Menschen sind hardwired for bliss. Das ist unsere Natur, unsere menschliche Natur. Jetzt fragt man sich, warum sind wir dann nicht alle ekstatisch? Und das ist eine gute Frage. Wenn wir darüber nachdenken und sagen, wenn wir den Tantrikern glauben und auch vielen mystischen spirituellen Wegen, dass dieses tiefe Glück eigentlich unsere tiefste Essenz ist und wir uns in der Welt umschauen und da gibt es sehr viel Leid, was ist dann hier passiert? Und hier auch mit der tantrischen Perspektive sind diese Formen des Leids, diese auch Konditionierungen wie Wolken am Himmel. Und wenn diese tiefere Natur unseres Wesens die Sonne ist, dann sehen wir vielleicht an einem Tag, an dem es regnet, die Sonne nicht. Und dann könnte man meinen, dass die Sonne nicht existiert. In einem vielleicht Land, in dem es 365 Tage Wolken hat und bewölkt ist, könnte jemand, der darin gelebt hat und nie irgendwo anders hingegangen ist und nie was anderes gesehen hat, davon ausgehen, dass die Sonne nicht existiert. Und so ist ein bisschen mit diesem tieferen Glück in unserem Wesen. Wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die die Sonne nie gesehen hat, dann ist es natürlich manchmal schwer, daran zu glauben oder überhaupt auf den Gedanken zu kommen, dass das unsere tiefere Natur sein können. Und hier nehmen uns eben diese mystisch-spirituellen Wege an die Hand und zeigen uns, nee, das ist sehr wohl möglich und durch Meditation, durch Dekonditionierung kannst du dich dem öffnen, wie als würdest du auf einen Berg gehen und auf einmal bist du über der Wolkendecke und das ist ziemlich offensichtlich, dass es ein klarer, blauer, sonniger Himmel ist. Warum sollten wir uns also mehr damit mit Glück und Ekstase und Bliss beschäftigen? Also erstens mal, wenn es quasi im tiefen Kern unseres Wesens verankert ist. Zweitens, wenn wir uns mehr und mehr entscheiden, Schönheit und Freude zu leben, dann tragen wir diese Qualitäten auch mehr in die Welt. In dieser Welt gibt es schon sehr viel Leid. Und viele Frauen fragen mich, aber kann ich denn irgendwie glücklich sein, wenn es so zugeht, wie es in der Welt gerade zugeht? Und mein Plädoyer an dieser Stelle ist ja, wirklich auch nach diesem Bliss zu suchen. Es ist nicht egoistisch, sich darin zu verankern. Im Gegenteil, wenn ich tiefer und tiefer in der auch Liebe, in der Freude verankert bin, dann kann ich ganz anders präsent sein und auch ganz anders geben und ganz anders im Service sein. Aber wenn ich selbst in meinem eigenen Leid, in meinen eigenen Schwierigkeiten ist, dann bin ich selbst ein Bettler, der versucht, an in die Tasche zu greifen. Und da entstehen eben sehr viele Phänomene, die vielleicht dann nicht so dienlich sind. Also aus meiner Erfahrung, und das ist auch ein Teaching, das habe ich von meinen Lehrern bekommen, ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, das anzunehmen und aufzunehmen, wirklich diesen eigenen inneren Weg zu gehen, sich mehr in der Freude zu verankern und dann mehr aus Freude und Liebe zu geben. Und selbst wenn du dich entscheidest, nie zu geben, also es gibt ja die Yogis, die in der Höhle sitzen, das ist jetzt ein Bild, ne? Die eben nicht irgendwie den Armen helfen oder irgendwie in der Suppenküche sind. Solche Menschen gibt es auch. Wie dienen die denn dem Wohlbefinden der Welt? Und hier kommt eben diese spirituelle Perspektive, dass wenn du energetisch gesehen mehr in Freude und Liebe schwingst und vibrierst, dann ist quasi bist du dieser Teil, der diese Freude und diese Liebe affirmiert hier auf dieser Erde und damit einen Einfluss hat auf das ganze kollektive Feld. Also wenn wir diese spirituelle Perspektive einnehmen, dann sind wir alle miteinander verbunden. Und wenn sich ein Glied im Kollektiv verändert, dann hat das eine Auswirkung aufs ganze Kollektiv. Und das finde ich ein sehr schönes Bild, einfach zu sagen, ich durch meine Veränderung verändere etwas im Kollektiv. Und wenn das sehr viele Leute machen, nehmen wir an 30-40%, würden sich mehr in dieser Liebe, in dieser Freude verankern, dann würde es irgendwann so einen planetarischen Shift geben, wenn wir den Esoterikern glauben wollen. Und ich glaube daran, ich persönlich glaube daran. Ich habe einfach in meinem Leben gesehen, dass das mich verankern und mich entscheiden für mehr Freude und Liebe automatisch sehr, sehr viele positive Auswirkungen hat, auch für die Menschen um mich rum. Weil es einfach auch ein Komfort, ein Trost ist, gerade in einer Welt, in der wir Schwierigkeiten begegnen. Und ich habe mich jetzt entschieden, darüber zu sprechen und auch Meditation nach draußen zu geben, aber das ist gar nicht notwendig, denn dein Sein, deine Präsenz in diesem mehr Freude, mehr Liebe, das hat schon Wirkung, ohne zu sprechen. Und das finde ich sehr faszinierend, das sehe ich auch immer und immer wieder, dass die Menschen um mich herum anfangen, auch wenn sie nicht wissen, wer ich bin oder was ich mache, anfangen manchmal Qualitäten von mir ganz intuitiv aufzuschnappen und sich davon zu inspirieren. Und das finde ich sehr schön, füreinander Inspiration zu sein. Ich habe sehr viele Menschen, die mich inspirieren und durch meine eigene Praxis mit bestimmten Qualitäten kommen nun auch Menschen zu mir, die von mir inspiriert sind. Ist das eine Aufforderung, dich dem Leid der Welt abzuwenden und wie das ja viele machen, quasi ich gehe jetzt in meine cozy Hütte und schließe die Tür hinter mir und ich lasse die Welt mit ihrem Problem hinter mir? Nein. Ich glaube, hier hat jeder seinen eigenen Weg. Und welchen Weg du gehst, das spürst du in deinem Herzen. Es gibt Menschen, die gehen zum Beispiel in Kloster- oder Meditationsretreats, die haben diesen Ruf, in dieser Abgeschiedenheit zu leben. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Weg. Meine Erfahrung ist, wenn wir diese innere Arbeit machen, uns mehr in Freude, mehr in Liebe verankern, dann fängt auch unser Herz an, mehr und mehr mit uns zu sprechen und unser Herz zeigt uns den Weg. Und für sehr viele Leute, wie ich es gesehen habe, viele meiner Freunde, auch meiner Lehrer, haben sich dann für den Weg des Service entschieden, der nicht immer einfach ist, also in dem uns auch Schwierigkeiten und Widrigkeiten begegnen, aber wo so viel Mitgefühl da ist und so viel Bewegtsein von dem, was eben in der Welt passiert und so viel Berührtsein, dass diese Menschen sich entschieden haben, in Service zu gehen und ganz herausragende Arbeit machen. Und diese Menschen, so wie ich sie sehe, also wenn ich so meine Lehrer und meine Freunde sehe, die ja konsequent mehr und mehr diesen Weg gegangen sind, haben dann auch die Kapazität, mit den Schwierigkeiten, den schwierigen Momenten des Lebens und auch den Schwierigkeiten der Menschen um sie herum, den Verlusten, der Tragik des Lebens, die Dinge, die einfach Teil zum Leben gehören. Diese Menschen haben ganz anders Kapazität, damit präsent zu sein und da zu sein. Weil wenn ich überhaupt keinen Funken Ressource in meinem Wesen habe, wenn ich selber kaum Freude und kaum Erfüllung und kaum Liebe in mir trage, wie kann ich dann mit jemand anders präsent sein, der genau das bräuchte? Ich kann ja, wenn bei mir alles leer ist, kann ich es auch nicht weitergeben. Also hier darauf zu vertrauen, dass deine Intuition und dein Herz zu dir sprechen werden, wenn das dein Weg ist, wenn das dein Ruf ist, dann wird der sich zeigen. Und dann geht es manchmal gar nicht anders, als dem zu folgen. Und ich glaube sehr an diese, wenn wir tatsächlich in dieser spirituellen Praxis sind, dann verbinden wir uns eben mit unserer tieferen Essenz immer und immer wieder. Und die fängt dann eben an, auch zu uns zu sprechen und uns zu weisen in diesem Leben. Das hat so eine ganz eigene Magie. Also das ist keine Anleitung, wie manchmal eben Leute sagen, für in Anführungsstrichen Toxic Positivity. Also es geht eben auch nicht darum, sich versuchen, einen schwierigen Moment schön zu reden oder eine schwierige Emotion schön zu reden. Das ist nicht, was Tantra ist. Tantra ist ein Weg, der alles mit offenen Armen empfängt und keine Differenzierung hat zwischen, das ist gut oder schlecht. Aber wir lernen, mit allem präsent zu sein. Und das fühlt sich so ein bisschen an, wenn ich quasi wirklich mehr und mehr in meiner Essenz verankert bin, dann kann ich eben zum Beispiel meinen Verlust und den Schmerz des Verlustes auch wirklich spüren. Und das ist nicht angenehm. Aber es ist irgendwie Teil und da ist ein gewisser Frieden drin. Und gleichzeitig aber auch eine gewisse Qualität, das Ganze auch einfach zu sehen und beobachten zu können, ohne damit identifiziert zu sein. Das kommt dadurch auch mehr und mehr. Also eben, Tantra ist genau das Gegenteil von, ich rede mir jetzt ein, dass die Dinge schön sind, obwohl ich eigentlich echt schwierige Momente habe. Im Gegenteil, das ist ein Weg, in dem wir sehr, sehr klar den Spiegel vor Augen bekommen und wirklich lernen zu sehen. Und gleichzeitig eben meine Aufforderung, sich immer und immer wieder in der tieferen Natur zu verankern. Und das hört sich ein bisschen paradox an, aber es ist einfach auch ja eine andere Bewusstseinsebene, ein anderes Bewusstseinsfeld, weil das ist eine spirituelle Praxis und die sind meistens paradox. Also was sich auf einer Ebene widerspricht, macht auf einer anderen Ebene Sinn und fließt harmonisch zusammen. So, und da der Podcast nun, also die Folge Schlüssel der Ekstase heißt, möchte ich natürlich auch über Schlüssel der Ekstase sprechen, weil Tantra gibt uns diese Schlüssel der Ekstase in die Hand. Und ich könnte an dieser Stelle ein ganzes Buch schreiben. Denn im Tantra ist es ja im Endeffekt ein Kern, das Tantra. Aber um so ein bisschen das Ganze verkürzt darzustellen, habe ich 3 Top-Punkte. Erstens, und das ist ein großer Punkt, der sich sehr kurz anhört, aber tatsächlich ein großes Thema ist, bring harmonischen Fluss in deine Energie. Was heißt es? Kurz gesagt, wollen wir lernen, dass unser Körper, Geist, die verschiedenen Lagen unseres Wesens miteinander in Balance sind. Sowas wie zum Beispiel unterdrückte Wut oder unterdrückte Sexualität oder unterdrückte oder sehr gelebte Scham, das sind alles wie Knoten in unserem Energiekörper. Aus einer taoistischen oder tantrischen Perspektive. Und das bedeutet, dass da irgendwas in Stagnation ist. Also es kann nicht fließen, wie so ein Tümpel, der einfach, wo das Wasser irgendwie länger steht. Es kann auch sein, dass es eine Energiedisbalance gibt, weil wir zu viel Energie haben. Also dieses immer on sein, im Stress sein, total viel quasi machen. Das kann zum Beispiel in der Balance-Richtung quasi, ja, zu viel oder zu heiß sein. Und in beiden Fällen wollen wir eben das Ganze in harmonisches Mittelfeld bewegen. Und da gibt es zwei eben Weisheitstraditionen, die sich sehr aktiv damit beschäftigen. Einmal der Tao, der kommt aus dem chinesischen Raum, mit den Brillen über die Meridiane und die verschiedenen Energiepunkte und den Elementen, hat eine ziemlich gute Landkarte formuliert, wie wir unser System in Ausgleich bringen und harmonisieren können, zum Beispiel durch Qigong. Im Tantra, das quasi eher aus dem indischen Raum stammt, ursprünglich, arbeiten wir auch mit dem Energiekörper und da verwenden wir die Landkarte der Chakra, dieser Energiekreisläufe. Und ein Freund oder eine quasi Variation des Tantra, das wissen viele nicht, ist Yoga. Yoga ist Tantra tatsächlich. Und in Yoga studieren wir eben zum Beispiel durch Körperübungen, also Asana und Pranayama, also Atemübungen, und einen gewissen Lebensstil, also Yoga und zum Beispiel die Schwesterwissenschaft Ayurveda, die sich eben mit den verschiedenen Lebensmitteln und quasi gesunder Ernährung und Gesundheit auseinandersetzt. Und diese zwei Wissensschatztruhen, die können wir nutzen, um eben unser Energiesystem in Ausgleich zu bringen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil es ist leichter, wenn wir in der Harmonie sind, in mehr Harmonie sind, in diese tiefere Freude hineinzufühlen, das zu erleben. Das muss nicht zwingend sein. Also es gibt auch Leute, die sehr stark in Disbalance waren und dadurch irgendwie in so einen Snap gekommen sind. Das gibt's auch. Also tatsächlich am Ende ist es völlig irrelevant. Wenn Bliss unsere echte Natur ist, dann hat man dazu jederzeit Zugang, egal wie. Diese quasi Systeme sprechen davon, dass es einfach leichter macht, weil es uns ein bisschen vorbereitet und irgendwie der Körper, Geist und Wesen vorbereitet, damit es irgendwie leichter geht. Ich mag beide Traditionen gern, sowohl Tao als auch Yoga, Hatha-Yoga oder tantrisches Hatha-Yoga. In den meisten tantrischen Schulen, in denen ich war, die haben eine Form von Yoga-Praxis gehabt, auch zum Beispiel, um zu lernen, eben den Körper in Ausgleich zu bringen und auch sexuelle Energie zu sublimieren, also zu bewegen. Und viele Schulen haben das als Grundlage genommen. Also sie haben tatsächlich eine yogische Praxis als Grundlage für eine tantrische Praxis empfohlen. Und ich finde, das ist sehr sinnvoll tatsächlich. Also wenn du vielleicht mit, ja, entweder eben Qigong aus dem Tao oder Yoga aus dem tantrischen Kontext schon mal geliebäugelt hast, es ist tatsächlich eine enorme Hilfe, weil das sind eben, ich nenne es jetzt mal Bewegungsphilosophien, ist natürlich mehr, aber die wirklich über Jahrhunderte studiert haben, wie wir uns mit unserer tieferen Natur in Harmonie und Ausgleich bringen können. Und da steckt unglaublich viel Wissen drin, unglaublich viel Weisheit drin, dass wir nicht mal verstehen müssen, wenn wir diese Übungen machen. Also wenn wir Yoga Asana machen, dann müssen wir diese Asana nicht in seiner Tiefe verstanden haben. Sie hat ihre Wirkung. Und das finde ich sehr angenehm, eben als Ergänzung zu zum Beispiel, viele machen sehr viel mentale und emotionale Arbeit. Aber ja, einfach so eine tägliche Praxis zu haben, sei es irgendwie nur 10 Minuten oder eine Stunde, das kann enorm helfen. Also immer wenn ich eine tägliche Praxis und Yoga-Praxis habe, dann wird es auch mit meinen persönlichen Prozessen irgendwie einfacher, weil diese Praxis enorm unterstützt. Und da können wir tatsächlich so ein bisschen was kultivieren. Also die Einladung, da mal reinzuschauen. In einer Art und Weise, mit den Fluss, Energiefluss wiederherzustellen. In einer Art und Weise machen die Menschen, die mit dem Nervensystem arbeiten, also diese Trauma-Heilungsarbeit, auch was ziemlich Ähnliches. Weil was sind Trauma oder eben emotionale Erinnerungen in unserem Körper? Das sind Energiestagnationen oder ein zu viel an Energie. Also so ein Freeze-Zustand ist zum Beispiel eine Stagnation. Ein Fight oder Flight wäre zum Beispiel Rajas, also sehr viel Energie. Und Sattva, das ist im Yoga quasi dieser ausgeglichenere Zustand. Sattva ist dieser Ventral Vagal Zustand, der sich so gut und ausgeglichen anfühlt. Also hier haben die Yogis schon lange, bevor wir ein Verständnis vom Nervensystem und ja, von der Traumaheilung hatten, Systeme entwickelt, genau diese Dinge zu adressieren. Und ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Einfach um sich mal klarzumachen, was für eine Weisheit da drin steckt. Hier kommt der zweite Schlüssel. Und dazu habe ich schon einen Podcast aufgenommen und spreche einfach gern drüber. Also, wenn du nochmal reinhören magst in der Tiefe, die Podcast-Folge heißt Die Upper Limits to Pleasure und auch Follow Your Bliss. Der zweite Schlüssel ist, gewöhne dein Nervensystem an mehr Freude. Denn es ist so, wenn wir mit einer gewissen Temperatureinstellung kommen wir auf die Welt und unser Nervensystem, unser Unterbewusstsein hat gelernt, dass eine gewisse Menge an Freude und Glück und Erfüllung und Lust und Fülle und Ekstase okay sind. Das ist, was ich gewohnt bin. Das ist, was ich in meiner Familie gelebt habe. Wenn wir darüber hinausgehen, dann fängt unser Unterbewusstsein an zu registrieren, hey, Moment mal, das ist nicht mein gewohnter Bereich. Und was macht unser Unterbewusstsein? Das fängt uns an zu sabotieren. Nicht, weil unser Unterbewusstsein ein Arschloch ist, sondern weil es gibt Teile, Anteile in uns, die sind sehr einfach gestrickt, die sind nur daran interessiert zu überleben. Und die sehr einfache Gleichung ist, alles, was ich nicht kenne, ist potenziell gefährlich. Entsprechend will ich es nicht machen. Und dann kann das eben passieren, dass ich zum Beispiel gerade ja so in der Phase bin, wo ich irgendwie in der sexuellen Entfaltung bin und auf einmal kommen irgendwie so alte Geschichten aus meiner Kindheit daher. Oder es kann sein, dass du irgendwie gerade finanziell vielleicht gerade eine Gehaltserhöhung bekommen hast und auf einmal hast du das Gefühl, ah, du musst dir irgendwie jetzt viel mehr Sorgen ums Geld machen, weil wo soll ich es anlegen, was soll ich damit machen? Ich habe zum Beispiel, was ich sehr gerne und oft gesehen habe, sind Menschen, die auf Reisen sind und so alle Freiheiten der Welt haben und sagen, ich bin mit dem Rucksack unterwegs, wo soll ich hin? Und die haben sich dann irgendwie echt den Kopf gemacht und schwierige Zeiten gehabt, weil sie sich dann aussuchen mussten, ob sie jetzt in die Stadt A oder die Stadt B fahren, weil wenn sie da hinfahren, dann verpasst sie ja das. Ja, also das ist auch ein Upper Limit. Ich habe eigentlich alle Freiheiten dieser Welt, ich kann die Welt bereisen und tolle Städte sehen und dann sitze ich irgendwie abends im Hostel und mach mir schlechte Gedanken, weil ich mich jetzt nicht entscheiden kann und Angst habe, irgendwas zu verpassen. An der Stelle sei Gay Hendricks Buch The Big Leap empfohlen. Der beschreibt dieses Phänomen sehr, sehr gut. In unserer Sexualität ist es zum Beispiel auch so. Da in meinen Kursen rund um Sexualität arbeite ich sehr gezielt darauf, dass wir diese Upper Limits nach oben verschieben. Und wie können wir das machen? In meinen Kursen für Sexualität mache ich das eben mit einer bewussten Pleasure Practice, also bewusste Self-Pleasure Practice, wo wir unsere Sexualität nutzen, weil die Sexualität ist ein Ort der Lust und der Freude. Also es ist grundsätzlich in unserem Menschsein angelegt, große Freude mit Sexualität erleben zu können. Und wir können das eben nutzen, um unser Nervensystem an mehr Freude, mehr Lust, mehr Ekstase zu gewöhnen. Indem wir das bewusst in einem Rahmen machen, also indem wir auch lernen, Werkzeuge einzusetzen wie Atem, Bewegung und Stimme. Ich halte oft diese Pleasure Practice Space als Ritualraum, die dann eben dazu dienen, dass wir ja lernen, mehr Freude in unserem Körper zu erleben. Und Dafür finde ich Sexualität oder mit Sexualität arbeiten grandios. Du kannst aber auch im Täglichen, also wie ich in der Podcast-Folge von dem, also die heißt, glaube ich, dieser Ratschlag meiner Tantra-Lehrerin verändert dein Leben. Und da geht es darum, dass du als Mantra follow your bliss, dass du dir Gedanken machst, was bereitet mir Bliss, was bereitet mir Freude und dem tatsächlich nachgehst und lernst es wirklich zu empfangen und zu spüren und zu erleben. Auch da können wir unser Nervensystem an mehr Freude gewöhnen. Was wichtig ist zu wissen bei diesen Upper Limits, die tauchen meistens auf, weil irgendein Teil von uns noch nicht an Bord ist mit dieser neuen Realität. Also zum Beispiel, wenn du den Glaubenssatz in dir trägst mit ich verdiene es nicht, in einer glücklichen Beziehung zu sein und auf einmal kommt irgendwie deine Traumbeziehung ums Eck, dann gibt es dieser Teil, der fängt dann irgendwie an, nervös zu werden und vielleicht dann Ängste zu kreieren oder auf einmal bist du eifersüchtig, obwohl du kein eifersüchtiger Mensch bist oder bist auf einmal unsicher und findest deinen Körper nicht schön, obwohl du damit nie Probleme hattest oder es sind Themen, die du schon sehr, sehr gut kennst. Meistens sind es Muster, die immer und immer wieder kommen. Und hier ist eben ganz wichtig zu wissen, das ist wie eine Gewohnheit, eine alte. Und jetzt bereisen wir sozusagen eine neue Landkarte der Möglichkeiten. Aber wichtig ist, dass wir alle Anteile mitnehmen. Weil wenn wir die nicht mitnehmen und sagen, oh, du bist blöd, geh jetzt, lass mich in Ruhe. Das funktioniert meistens nicht so gut, weil gerade diese Anteile, wie zum Beispiel der Anteil, der glaubt, oh, ich bin es nicht wert, irgendwie eine glückliche Beziehung zu führen, der hat vielleicht eine Erfahrung gemacht und der hat genau diese Verhaltensweisen, die dich jetzt sabotieren, jahrelang aufrechterhalten mit einer gewissen Funktion. Also es gibt in der Therapiewelt den Ausspruch, es gibt eine Funktion in jeder Dysfunktion und solange wir diese Funktion nicht verstehen und adressieren, was eigentlich das Bedürfnis ist, werden wir uns da ein bisschen im Kreis drehen. Also hier geht es eben nicht darum, dann diese Teile eliminieren zu wollen oder ausschalten zu wollen oder zu ignorieren, sondern es geht darum, die zu integrieren. Das heißt, die lieben zu lernen und denen zuzuhören und zu fragen, was brauchst du denn, damit du mit mir diesen nächsten Schritt gehen kannst? Ich weiß, dass es sehr aufregend ist, aber wir werden jetzt ein anderes Leben leben, als wir von zu Hause kennen und als unsere Ahnen vielleicht jemals gekannt haben. Und jetzt ist es wichtig, dass wir beide ein bisschen wachsen. Genau. Und dann zum dritten Schlüssel. Ich komme nicht umher, das reinzubringen. Wenn ich darüber nachdenke, hat jede Person, die ich kenne, die ihr Leben wirklich fundamental verändert hat. Also wirklich so, wo man sagt, wow, das ist eine andere Person jetzt. Und ich wusste nicht, dass so viel Freude und so viel Schönheit möglich ist. Jede Person, die ich kenne, die ihr Leben so transformiert hat, hat ein festes Commitment und eine spirituelle Praxis. Die meisten sogar täglich. Aber es ist eine gewisse Regelmäßigkeit drin. Also nicht einmal im Monat oder mal ein Retreat, einmal im Jahr, sondern wirklich ein Commitment für eine spirituelle Praxis. Und ich weiß, das ist für manche in manchen Lebensphasen und Lebenssituationen schwieriger abzubilden. Aber ich habe auch Mütter und alleinerziehende Mütter und alle möglichen Variationen gesehen, für die war das einfach so wichtig und so nicht diskutierbar, dass das stattfindet, dass die es irgendwie hingekriegt haben. Auch wenn ich zugeben muss, für manche ist es schwieriger, sowas umzusetzen. Und ein Blessing zu all den zum Beispiel alleinerziehenden Müttern, die da für diese Zeit manchmal echt eintreten müssen. Aber es gibt so viel im Leben, diese heilige Zeit zu haben. Und auch meine Erfahrung ist, dass wenn wir, also zumindest mein Glaubenssatz, und ich mag den sehr gern und ich teile den jetzt mit dir, vielleicht findest du ihn hilfreich, es gibt diese Phasen, wo ich eben ja einfach nur ein Minimum machen kann. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, mir diese Zeit zu nehmen und meine spirituelle Praxis, meine Sadhana zu ehren. Und in meinem Herzen würde ich gerne mehr machen, aber ja, es ist gerade irgendwie schwierig. Ich glaube fest daran, wenn wir das mit dem Herzen machen und das tun, was für uns möglich ist, dann ist es manchmal auch Also dann werden wir unterstützt darin. Das ist meine Erfahrung. Dann, weil eines ist, eine eigene Praxis zu haben und das andere ist Grace, Gnade. Und das ist etwas, wo wir uns öffnen in dieser spirituellen Praxis, die nicht linear ist, wo man nicht irgendwie das gegen das tauscht oder das macht und dann bekommt das raus. Und das macht das Ganze irgendwie viel unabsehbarer, aber irgendwie auch schön und mysteriös. Ich persönlich sage, meine spirituelle Praxis und meine spirituelle Evolution beruht zum 99% auf Grace. Und dann gibt es noch eine Praxis, die ich tatsächlich mache. Aber diese Unterstützung zu bekommen. Und das ist eben gut, eine Praxis zu haben, egal wie die aussieht. Das kann eine Meditation sein, das kann eine Yoga-Praxis sein. Das kann, wenn du irgendwie gerne Rosenkranz betest, kann das sein. Das ist eine Form von spiritueller Praxis. Wenn du der wirklich Raum gibst, dann öffnest du dich eben dieser Möglichkeiten auch, Grace, Gnade zu empfangen. Ist meine Erfahrung. Grace kann auch auf sehr viele andere Wege kommen, aber für mich ist es auch eben eine Möglichkeit, mich zu öffnen, diesem Element und diesem Segen. Also eine spirituelle Praxis zu haben, für mich tatsächlich, ich mache das gar nicht mehr, weil ich irgendwas davon will. Für mich ist es einfach Teil meines Lebens. Das ist meine oberste Priorität. Und ich habe eben sehr viele Menschen, von denen ich gesehen habe, wow, da ist so eine fundamentale Transformation da. Die haben allesamt eine feste spirituelle Praxis. Und warum öffnet sie uns jetzt für Ekstase? Naja, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn das die Essenz des Seins ist, dann führt uns jeder echte spirituelle Weg, jede authentische spirituelle Praxis führt uns dahin. Egal, ob du den tantrischen Weg gehst oder ob du den buddhistischen Weg gehst oder ob du den christlich-mystischen Weg gehst oder ob du ein Sufi-Whirler bist, die so sich im Kreis drehen. Oder ob du ein eklektisch Praktizierender bist, so wie ich, der alle möglichen Traditionen praktiziert, ohne Rücksicht auf irgendwelche religiösen Haltungen. Und die führen uns alle dorthin. Die führen uns alle in diese tiefere Essenz und bringen sehr, sehr viele Früchte in unser Leben. Das waren jetzt meine drei Top-Schlüssel. Vielleicht hat es dich inspiriert. Vielleicht nimmst du was für dich mit. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Wenn du Lust hast, mehr über Tantra zu hören und zu lesen, über meine verschiedenen Musings zu Ekstase, zu Körperliebe, zu Sexualität, zu Meditation, dann lade ich dich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Da bekommst du auch ein Webinar, das ziemlich cool ist, The Keys to Female Orgasm. Und dort erfährst du auch, wenn ich immer mal wieder kostenlose Events mache, Community-Abende und mit der Welt des Tantra verbunden zu sein. Wir sehen uns da oder beim nächsten Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir ein Like da lässt, damit mehr Menschen diesen Podcast finden können. Oder wenn du ihn vielleicht sogar weiterleiten magst an jemanden, von dem du denkst, er oder sie könnte davon profitieren. Wir hören uns beim nächsten Mal.